Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert Rüff Stiftung.
Wie gut bringen dir Job und Privatleben unter einen Hut? Müsst ihr häufig die Arbeit liegen lassen, um euer Kind pünktlich aus der Kita zu holen? Ist Vereinbarkeit von Beruf und Familie wirklich möglich?
Das ist der Durchblick. Wir liefern Antworten aus der Wissenschaft auf die Fragen, die euch bewegen. Das ist Scientainment mit Daniel Fanslau.
Unter Vereinbarkeit von Beruf und Familie versteht man, dass man die Möglichkeit hat, sich gleichzeitig um seinen Beruf zu kümmern, aber auch um Kind- oder pflegebedürftige Personen. Geht das in unserer Gesellschaft überhaupt oder kommt immer etwas zu kurz? Über das reden wir heute mit der Lucia Lanfranconi, Professorin für Diversity, Equality und Inclusion an der Berner Fachhochschule und Gleichstellungsexpertin. Herzlich willkommen im Durchblick.
Hallo, schön, dass Sie.
Und mit Anja Knabenhans, Autorin und Journalistin mit Fokus auf Familienthemen, Vereinbarkeit, Gleichstellung und Mitbesitzerin von der Elternplattform «Mal ehrlich». Auch Ihnen herzlich willkommen.
Merci vielmals.
Im Unterschied zu mir sind Sie beide Eltern von Kindern, darum kann ich heute einen Haufen lernen. Frau Knabenhans, an Sie gerade mal die Frage gestellt von unserem Podcast heute. Ist Vereinbarkeit von Beruf und Familie überhaupt möglich oder ist das alles nur eine Illusion und Wunschdenken?
Es ist eine Illusion und Wunschdenken, tatsächlich. Also es ist natürlich möglich, aber man muss ganz vieles weglassen und man muss ganz vieles bedenken, dass es der Perfektionsanspruch, den sehr viele haben, oder die Idee von, das ist alles nur eine Frage von der Organisation, die man hat, bevor man Kind hat, das ist eine Illusion.
Da werden wir noch ein bisschen tiefer darauf eingehen, was es eben alles braucht, was man muss weglassen oder was auch Gesellschaft und Unternehmen könnten machen, dass es besser geht. Frau Lanfranconi, wenn Sie hören, vielleicht von Leuten aus dem Umfeld, die sagen, ja, man kann halt nicht den Fünfer und Zweckli haben, also Karriere und Familie. Wie reagieren Sie auf das?
Ja, also grundsätzlich habe ich eine ähnliche Einstellung. Es geht nicht ohne gewisse Einschränkungen und Reduktionen. Und ich möchte vor allem betonen, es kommt halt sehr auf den Kontext drauf an, wo man drin lebt. Also es geht sicher in der Schweiz für viele Familien oder Mütter oder Eltern ist es besonders schwierig. Und für andere ist es doch ein bisschen einfacher. Und in meinem privilegierten Fall muss ich sagen, ich kann doch eine rechte Karriere können hinlegen und drei Kinder nebendran. Von dem her, ich tue mich gerne auch ein Beispiel bringen, dass sehr viel sehr wohl möglich ist und auch, dass man sich auch noch um sich selber kann kümmern kann. Aber natürlich geht es in der Schweiz tatsächlich nicht ohne Kompromiss und Unterstützung.
Also eine einfache Antwort gibt es offenbar nicht. Das gesehen ist, es ist differenziert, das haben wir gern im Durchblick. Und damit Vereinbarkeit von Beruf und Familie überhaupt einigermaßen kann gelebt werden, ist Gleichstellung ganz ein wichtiger Aspekt. Seit 1996 haben wir das Gleichstellungsgesetz in der Schweiz. Fühlen sich jetzt aber die Schweizerinnen und Schweizer trotz dem Gesetz auch gleichgestellt? Das haben wir in einer kleinen Umfrage auf der Strasse von Aarau wissen.
Also privat, ja. Was die Rolle der Frau in der Gesellschaft angeht, Chancengleichheit, Lohngleichheit, denke nein.
Also wir versuchen es gleich zu gestalten, aber ich glaube, das System sozusagen ist noch nicht perfekt, dass es wirklich Gleichberechtigung erlaubt.
Warum nicht?
Na, letzten Endes, der Verdienst ist ein Thema. Meine Frau arbeitet Teilzeit, ich Vollzeit wegen dem Verdienst und dann bleibt natürlich Kind, Haus mehr proportional an ihr hängen.
Wir zwischen uns schon, ja. Aber rein von der Gesellschaft und vom Gesetz nicht, nein.
Ich glaube schon. Wir arbeiten beide gleich viel. Teilzeit.
Also als Mutter hat man einfach ganz andere Verantwortungen. Total anders. Also wenn du willst, Kaffee trinken willst, dann musst du das Kind mitnehmen, zum Beispiel. Oder so. Der kann einfach gehen und muss nicht schauen. Und ja, Geschäft halt genau das Gleiche. Ich bin die, die muss schauen muss, dass ich irgendwie das Kind kann. Fremd betreuen lassen, wenn er halt auch arbeitet. Genau, und für ihn ist halt das alles viel einfacher.
Frau Knabenhans, wir hören da schon raus, es gibt offenbar einen grossen Unterschied zwischen den Vätern und den Müttern, zwischen den Männern und den Frauen. Sie haben in ihrer Tätigkeit viel mit Müttern zu tun, mit Familien. Spüren Sie das auch so aus, dass es wirklich einfach für die Mütter, das kann man so pauschal sagen, schwieriger ist?
Ja, es hat mich jetzt gerade berührt, dass die letzte Person gesagt hat, weil das ist der Kampf, wo viele ausfechten. Es ist schwieriger, weil es ist, wird per se mal angenommen, dass die Frau oder die Person, die am meisten Care-Arbeit leistet, dass die organisiert, dass die schaut, wo geht jetzt das Kind an. Eben, sie hat gesagt, er kann einfach gehen. Mhm. Und ich schon möchte das Fragezeichen setzen, warum? Mhm. Aber das ist tatsächlich etwas, wo viele in vielen Familien eine Realität ist und dass es dann letztlich doch bei den weiblichen Care-Arbeitenden wie angesiedelt ist und sie sich einfach vehement dagegen muss wehren, dass das bei ihnen angesiedelt ist. Mhm. Und das fängt bei kleinen Sachen an, wie wer kann das Kindergartenkind in den Wald begleiten, werden alle Mütter angeschrieben. Mhm. Wir brauchen noch jemanden, der hilft. Könnte jemand von euch? Und ich dann finde, das könnte man vielleicht einfach anders machen. Es entwickelt sich sehr vieles in diese Richtung. Mhm. Aber es ist tatsächlich so, dass es sehr oft noch einfach bei den Frauen angesiedelt ist. Mhm.
Wenn man jetzt aber das gehört, eben er kann einfach ins Kaffee, ich muss mich organisieren, dann ist es ja eine Frage, die man in der Familie muss klären und ausfechten. Und dass das jetzt gerade bei vielleicht jüngeren Familien noch so ein grosses Thema ist, können Sie das aus Ihrer Forschung sagen? Wie sehen Sie das?
Ja, genau. Wir haben eigentlich mit der Frage, die ihr da auf der Straße gestellt habt, kürzlich eine repräsentative Umfrage gemacht in der ganzen Schweiz, wo wir ähnliche Fragen gesamtschweizerisch statistisch erhoben haben. Also Grundfrage, vielleicht nochmal ganz schnell darauf zurückkommen, mit sind wir gleichgestellt oder nicht? Also die Schweiz sagt offiziell nein oder jein, ein bisschen ähnlich wie wir. Mhm. Aber es hat ganz viele Stimmen gegeben, die sagen, hey, nein, wir sind eben noch nicht gleichgestellt. Und ähnlich wie es im Video vorkommen ist, ist im Berufsleben, in der Arbeit ein grosses Thema, dass es halt auch immer noch auf der Führungsetage extrem ungleich verteilt ist und unter anderem deswegen auch die Lohngleichheit immer noch da sind Gründe, die eben die Bevölkerung wahrnimmt und aber auch die Familie, was eben angetönt worden ist, also dass die Ungleichheit in der Familie eben noch der Fall ist, bestätigt in dem Sinne die Forschung und dort dazu vielleicht noch interessant, wir haben die gleiche Bevölkerungsbefragung vor Corona gemacht und eine nachher und das hat sich wie nochmal verschlechtert, die Situation in der Familie nach Corona-Zeit. Finde ich noch einen spannenden Effekt. Mhm. Wir reden sicher später auch über die positiven Effekte, die Corona hatte auf die Vereinbarkeit. Mhm. Aber das ist einfach ein Effekt, wo nämlich von der Gleichstellung in der Familie hat sich verschlechtert nochmal. Also das finde ich auch das Krasse. Mhm. Wir sind da nicht in einem Aufwärtstrend stetig, natürlich schon, tendenziell. Wenn wir das als aufwärts anschauen wollen, Gleichstellung, es gibt halt wie die Rückschläge. Mhm. Und in dem Sinn, genau, kann ich das leider bestätigen. Und ja, es braucht die Aushandlungsprozesse, wie wir es gerade angetönt haben, in den Unternehmen, in der Familie. Und schlussendlich trägt natürlich auch die Politik und der Staat eine Rolle in dem Ganzen mit drin.
Mhm. Aber Ihre Untersuchungen werden wir später noch ein bisschen ausführlicher darüber reden. Was bräuchte es denn, um alles unter einen Hut zu bekommen? Ich muss das auch so fragen, weil ich habe selber kein Kind. Ich kann mir das nur theoretisch vorstellen, aber eben, was es praktisch bedeutet, was sind so die Voraussetzungen oder Grundvoraussetzungen, was bräuchte ich?
Ja, die Frage ist immer schon, was heisst alles unter einen Hut? Weil es gibt so eine Theorie von den Four Burners, von den vier Herdplatten, wo man sagt, es gibt Arbeit, es gibt Familie, es gibt Gesundheit und Sozialleben. Und die Theorie besagt, alle vier Herdplatten mit allen vier Kochen ist gar nicht möglich. Das schafft man nicht. Mhm. Dann kann man eine abstellen, dann hat man ist man ein bisschen erfolgreich in den anderen drei. Aber wenn man richtig cool kochen will, dann geht es eigentlich nur mit zwei. Mhm. Und darum ist alles unter einen Hut bringen, finde ich, ja, also Familie und Beruf unter einen Hut bringen, ja, das ist irgendwie möglich. Aber dann fehlen wichtige Komponenten für die psychische und physische Gesundheit. Mhm. Und auch in der Schweiz, was ein bisschen vergessen wird, es braucht sehr oft Geld, um das unter einen Hut zu bringen. Mhm. Und gerade das ist halt wie etwas, wo wahnsinnig oft all die Personen, die das nicht haben, oder Alleinerziehende, die schlicht sagen, es sind ganz viele schöne Theorien oder Bestrebungen, aber es ist einfach nicht möglich, nur schon Familie und Erwerbsarbeit unter einen Hut zu bringen.
Was sind zwei von diesen vier Herdplatten sind, um bei Ihrer Analogie zu bleiben? Frau Lanfragoni, Sie haben ein bisschen den Kopf geschüttelt oder eine Skepsis geäussert zu dem.
Ja, genau. Also der Grundaussage bin ich natürlich schon einig und gleichzeitig ja, passt mir das mit der Herdplatte abstellen nicht, weil ich glaube, man darf nie auf seine eigene Gesundheit verzichten. Also jetzt im Extremfall, man darf nie, eben, wenn man Kinder in die Welt setzt, auf die Familie verzichten und da rede ich vielleicht auch, ja, teilweise Väter, die sich dann vielleicht, eben, wie man gehört hat, bewusster einfach zurückziehen können. Ich finde, das sollte man nicht dürfen und da sollte man ja Verantwortung übernehmen können. Und ich komme jetzt ab und zu mit meiner Studie, aber wir haben eine Studie gemacht, wo wir die Faktoren angeschaut haben. Für mich gibt es Faktoren auf der individuellen Ebene, eben in der Familie, bei den Unternehmen, bei der Politik und der Gesellschaft. Weil es kommt darauf an, wie wir unsere Gesellschaft strukturieren. Und es ist so, dass wir uns in der Schweiz leider eine relativ schwierige Situation leisten. Um vielleicht aber schnell ein bisschen konkreter und praktischer zu werden, jetzt bei den Grundvoraussetzungen. Eben, wir haben ein extrem gleichgestelltes Modell, respektive ich habe eigentlich immer mehr geschafft, als mein Mann, gerade wo Kinder klein waren, hat er mehr reduziert. Und ich denke, das war jetzt bei uns eine Grundvoraussetzung, dass wir das sehr fest thematisiert haben. Also ich glaube, das Besprechen in der Familie ist ganz, ganz wichtig, dass er natürlich sich committed hat und ich mich gleichzeitig vielleicht committed habe, um auch ein Stück zurückzumachen, um ihm die Kinder übergeben und sie schöppeln und so weiter von der First Second an. Mhm. Und ich glaube, es braucht wie auf beiden Seiten, egal in welcher Paar- und Familienkonstellation Menschen zusammenleben, aber es braucht wie ein Vertrauen, ein Geben und ein Nehmen und das wirklich miteinander von Anfang an abpacken. Und klar, es braucht, wie du gesagt hast, Ressourcen, Unterstützung, soziale Unterstützung. Ich glaube, in der Schweiz, das sagen viele Studien, geht es fast nicht ohne Grosseltern, Nachbarinnen, die einem helfen. Und das ist eigentlich, finde ich, ein gesellschaftliches Armutszeugnis, dass wir uns nicht als Gesellschaft leisten, zu diesen Kindern zu schauen, ohne dass man Herdplatten abstellen muss.
Mhm. Genau, die Grosseltern oder auch Krippenplätze, Betreuung, außerfamiliäre Betreuung, die ist sehr wichtig, wenn es um das Thema geht. Und wie sich die Leute da organisieren in der Schweiz, auch das wollten wir schnell wissen.
Ich bin jetzt aktuell noch in Mutterschaft, gehe nachher dann wieder arbeiten, ab Ende Jahr, Anfang nächstes Jahr, genau. Und dann werden wir zum Glück so gute Grosseltern haben, die uns dann unterstützen.
Wir haben hier einen Betreuungstag, jetzt mit dem Mittwoch sogar noch einen zusammen, noch die Grosseltern, die unterstützen, zum Glück, und die Kita noch einen Tag. Also dann, wenn man sie so aufteilt, dann ist gut, dann hat auch ein bisschen Abwechslung drin.
Also sie gehen jetzt beide in die Schule mit Nachmittagsbetreuung, das geht dann bei uns so bis 15.30 Uhr ungefähr. Und ansonsten machen wir alles selber. Also wir haben jetzt keine Nanny oder so, wir haben Großeltern, Omas in der Nähe, die helfen oft aus.
Unser Dorf, ja, unsere Schwiegermutter, also meine Schwiegermutter, Großmutter, genau. Ja, es geht nicht ohne, wir könnten nicht, wir können uns keine zweimal Kita leisten und Spielgruppe und das geht dann nicht.
Grosseltern von den Kindern, die man betreut werden, sind jetzt sehr häufig genannt worden. Ohne die gehe ich es nicht. Man hat sogar gehört, Kitas sei zu teuer. Ist das jetzt eine Einzelaussage oder trifft das auf viele Familien zu?
Das trifft auf unglaublich viele Familien zu. Also das ist praktisch, eben, es gibt fast keine Familie, die ich kenne, wo Familie da hat, irgendwie in der Schweiz, im näheren Umfeld, wo auf das kann verzichten. Und die es nicht haben, die kämpfen enorm.
Ist ja wieder eine finanzielle Frage schlussendlich auch, oder? Ob ein Partner, ein Elternteil genug verdient, damit die andere Person Vollzeit daheim bleiben kann. Wenn das nicht geht, dann wird es schon wieder schwierig. Wie sieht da die Schweiz im internationalen Vergleich aus? Wo stehen wir da in unserem Land?
Ja, merci für die Frage. Genau, leider sind wir da wirklich, die Schweiz ist ja gerne in vielen Rankings sehr gut und sehr top vorne, wird ja auch international immer wieder so als Vorzeigeland wahrgenommen. Das ist wirklich leider ein Thema, wo die Schweiz sehr weit hinten steht oder teilweise auch auf dem letzten Platz. Ich habe es gerade nochmal nachgeschaut in der Vorbereitung auf heute. Es ist immer noch so, dass europaweit,
reden wir da von Europa,
europaweit die Schweiz quasi auf dem letzten Platz ist, was Kitakosten im Vergleich zum Haushaltseinkommen, zum durchschnittlichen Haushaltseinkommen ausmacht. Also absolut ist klar, dass wir höhere Kosten haben, aber es ist wirklich relativ das höchste, der höchste Beitrag, den man machen muss. Also überhaupt kein Einzelfall, was wir gerade diskutiert haben. Vielleicht nochmal eine Analogie, oder? Schweden ist so eines von diesen Ländern, wo gerade das Gegenteil der Fall ist. Ein positives Beispiel, ich war da mit Studierenden auf einer Studienreise und habe mich mit einer Professorin sehr im ländlichen Alter, Kind im ländlichen Alter austauscht. Und was sie für einen Monat Kita zahlt, mit einem vergleichbaren Einkommen, zahle ich für einen Tag Kita in der Schweiz.
Wow. Okay.
Also vielleicht das so ein bisschen als Bild. Ja. Die Schweiz hat wirklich ist quasi im internationalen Vergleich da extrem am hintersten Ende, was Kita-Kosten anbelangt, auch Ausgestaltung von der Familienpolitik, Ausgaben generell. Genau.
Warum geht da nicht vorwärts? Warum sind wir so weit hinten? Was sind da Gründe? Kann man es einfach auf Politik schieben oder greift das noch weiter?
Ja, ich würde ein Stück weitergehen. Das politische System in der Schweiz hat einen Zusammenhang. Also direkt die Demokratie und Föderalismus, die auch tolle Elemente sind von der Schweizer Politik, und man kann stolz sein. Und gleichzeitig ist sicher das ganze Gleichstellungs- und Familienpolitik-Thema sehr spät in der Schweiz überhaupt angekommen. Also auch da sind wir im europäischen Vergleich ziemlich am Schluss gewesen, oder? Vielleicht auch wieder eine Analogie, da, wo wir in den 70er Jahren fängst Frauenstimmen und Wahlrecht eingeführt haben, haben die Schweden schon irgendwie 2-3-monatigen Vaterschaftsurlaub gehabt, zeitgleich. Von dem her, ja, wir sind sicher spät unterwegs, dank der direkten Demokratie in diesen Themen. Und wir sind auch langsam unterwegs wegen dem Föderalismus, jetzt ganz konkret in der Kinderbetreuung. Die Schweiz hat es mal ganz knapp verpasst, dass man einen Familienartikel in der Verfassung hineingeschrieben hat. In der Schweiz haben wir nicht so etwas wie ein Familienministerium. Also es fehlen eigentlich wie nationale Institutionen, die sich um das Thema kümmern. Das ist sicher Bremsfaktoren. Ich habe gerade auch noch mal nachgelesen, die letzten Debatten, wo dann eigentlich immer wieder die nationale Ebene sagt, ja, das ist Kantonsaufgabe oder eben Kanton sagt, es ist Gemeindeaufgabe. Mhm. Es gibt riesige Unterschiede. Kanton Aargau steht in vielen noch mal schlechter da als anders. Mhm. Wir haben das auch regional untersucht. Wir haben da riesige Unterschiede und Ungleichheit eigentlich zwischen Stadt, Land, aber auch Sprachregionen. Mhm. Und in dem Sinne auch völlige Unfairness zwischen den einzelnen Familien. Mhm.
Das ist etwas, was wir bei unserer Community extrem sehen. Die Beispiele, die kommen mit Kinderbetreuung, nur schon eben Tagesstrukturen, die an den einen urbanen Orten total normal sind, an den anderen komplett fehlen oder Kitas, die schlicht nicht vorhanden sind. Das ist wirklich, ja, oder wo in welchen Gemeinden Anteile gezahlt werden, Kitas subventioniert ist oder eben wo das alles nicht möglich ist oder wo die Schulstrukturen noch so sind, dass man es fast nicht hinkriegt. Mhm. Und das ist einfach verrückt, wenn man sagen, es ist auch eine Art von Privileg, wo kann man wohnen. Es können sich ja nicht alle den Ort aussuchen, wo sie wohnen. Mhm. Und wie man denn das überhaupt hinkriegt. Und das ist einfach, das ist schon schweizweit, wenn man manchmal mit anderen europäischen Ländern vergleicht, wahnsinnig zermürbend, dass man sagt, es kommt wirklich darauf an, ob ich in diesem Dorf wohne oder im Nachbardorf, je nachdem ist es ein Unterschied.
Mhm. Und Gesamtschweiz hast du eben gesehen, für einen ist mal ein Nachteil, wenn man so will, dass man in der Schweiz lebt, wenn es um die Gleichstellung, um die Kinderbetreuung geht. Und über die verschiedenen Gleichstellungsprojekte werden wir nachher gar nicht schnell reden, was sie da noch untersucht haben. Zuerst schnell der Hinweis, alle, die den Durchblick bis jetzt als Podcast gelost haben, ihr könnt uns seit dieser Staffel auch als Video schauen. Ihr findet uns zum Beispiel auf blick.ch, auf YouTube oder auf Spotify kann man es gerade mit Video schauen. Und egal, wo ihr uns mitverfolgt, wie immer, wir freuen uns über ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Frau Lanfranconi, Sie haben schon ein bisschen angedeutet, Sie haben da verschiedene so Gleichstellungsprojekte untersucht in der Schweiz. Was sind da die Faktoren oder die Merkmale, wo Sie darauf geachtet haben, jetzt mal über die verschiedenen Untersuchungen gesprochen?
Genau, also ich bin natürlich seit etwa 15 oder 20 Jahren bald in dem Thema unterwegs. Ich habe mir gedacht, ich schreibe mal meine Diss zur Gleichstellung in der Schweiz und mache dann etwas anderes. Und das Thema ist aber geblieben, weil einfach auch, weil ich ganz viele Aufträge bekommen habe. Ich habe für Kantone und für den Bund, jetzt gerade habe ich für den Bundesamt für Justiz eine grosse Studie gemacht. Also das, der Bedarf nach dem Thema auch aus wissenschaftlicher Sicht ist leider, sage ich mal, immer noch gross. Das, was ihr ansprecht, ist tatsächlich meine Diss gewesen, zurück, wo ich konkrete Unternehmen vor allem habe, Gleichstellungsprojekte untersucht. Also dann eben ist wirklich schon eine Weile her, Unternehmen, die vorgegangen sind und gesagt haben, hey, wir machen etwas für Gleichstellung oder die Vereinbarkeit. In dieser Studie genau, habe ich wie Projekte angeschaut in den Unternehmen, aber auch, wie sind die finanziert schlussendlich und ja, mit welchen, was sind die Ideen dahinter und was kommt schlussendlich raus? Das sind so ein bisschen meine Fragen gewesen. Ja, passiert denn wirklich Gleichstellung, wenn eben Gelder vergeben werden von Bund und Kanton für Gleichstellungsprojekte oder wo auch nicht? So ein bisschen Chancen und Risiken von dem habe ich angeschaut. Ja.
Was hat Sie da schockiert, wenn Sie sehen, was mit dem Geld passiert oder eben vor allem nicht passiert, wo wirkungslos verpufft irgendwo?
Sie sprechen jetzt sehr konkret eben meine Diss an und vielleicht darf ich hier noch erwähnen, dass ich nach meiner Diss nicht einfach ein Buch geschrieben habe, sondern nachher einen Film daraus gemacht habe und eine Webseite. Und die Webseite heisst www.gleichstellen.ch und die kann man den 30-minütigen Doc-Film anschauen, wo genau das dann ein bisschen ausführlicher beantwortet, was Sie fragen. Mhm. In einer Nutshell hat mich ein bisschen schockiert, dass wir eben in der Schweiz wenig Geld investieren für Familienpolitik, über das reden wir vielleicht noch oder haben auch schon ein bisschen geredet. Wir investieren aber noch weniger für Gleichstellungspolitik. Und eben, es hat dann so eine gewisse Zeit lang Gelder gegeben, die Unternehmen haben können abholen, um Gleichstellungsprojekte zu machen, was ich auch eine super Sache finde, weil eben der Bedarf hoch ist. Und ein bisschen schockiert oder die These unter anderem von dem Film war dann schon, gewesen, dass die Unternehmen sehr allein gelassen werden mit diesen Geldern quasi. Also es geht auch nicht um viel Geld, wirklich wohlgemerkt. Aber dort meine Kritik war ein bisschen, gewesen, dass sie denn alle haben etwas gemacht von denen, die ich besucht habe. Mhm. Aber viele von denen haben halt sehr viele Sachen gemacht, die ihnen schon etwas nützen für das Thema Fachkräftemangel, Mitarbeiterzufriedenheit. Aber vieles ist dann schlussendlich nicht mehr so um Gleichstellung gegangen, sondern es sind eben sehr viele allgemeine Mitarbeiterinnen-Projekte gewesen. Also was ich ein bisschen karikatiere in diesem Filmbeispiel, ist, dass sie Untersuchungen gemacht haben, was könnte man besser machen für die Gleichstellung. Und schlussendlich haben sie herausgefunden, dass Mitarbeiterinnen sich mehr Kaffee wünschen oder einen Früchtekorb, um jetzt ein bisschen karikatieren. Mhm. Also dass es manchmal vielleicht einfacher ist und das ist vielleicht schon ein bisschen eine Tendenz und ich will es nicht kritisieren, dass die Unternehmen vielleicht ein bisschen Work-Life-Balance fördern und noch eine Yoga-Klasse anbieten, aber eben das Thema Lohngleichheit ernsthaft angehen oder das Thema Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaub ernsthaft angehen, kostet sie manchmal ein bisschen mehr. Das ist dort so ein bisschen rausgekommen. Es ist schön, mit dem Projekt bin ich auch wirklich nachher in Diskussion gewesen mit verschiedenen Akteurinnen. Es ist sicher auch wieder viel gegangen, aber ich glaube, das ist einfach mega wichtig, dass man sich vielleicht auch Unterstützung holt, das Unternehmen und genau.
Ja, so eine Unterstützung gibt es zum Beispiel die Fachstelle UND gibt es, dass sich Unternehmen können weiterentwickeln und ihren Mitarbeitenden die Vereinbarkeit von Beruf und Familie können ermöglichen. Und wie UND die Fachstelle der Unternehmen unter die Arme greift, erzählt uns Geschäftsleiterin Brigitte Lauber.
Konkret gehen wir als Fachstelle UND zu Unternehmen hin. Wir geben Inputs, wir machen Referate, wir machen Workshops, wir analysieren. Und wichtig, wir arbeiten gemeinsam spezifische Massnahmen ausarbeiten für die Betriebe. Wir arbeiten zusätzlich Privatpersonen, da haben wir sowieso eigene Formate. Also, es gibt auf unserer Homepage einen LBC Life Balance Check, den jeder und jede mal machen kann. Zum Schauen, wie sieht es mit meiner Life Balance aus. Wir machen Coaching-Workshops für Einzelpersonen, also in der Gruppe natürlich, oder sogar Coaching von Mitarbeitenden.
Die einzelnen Unternehmen, die müssen dann für das ziemlich über die Bücher amix.
Grundsätzlich ist es für das Unternehmen einfach schwierig, dass sie müssen Reglemente, sie müssen Prozesse, Vorgaben machen für alle. Aber sie müssen die individuellen Bedürfnisse und die individuelle Person abholen. Und das ist so ein Konflikt, der da ist. Wenn man jetzt konkreter denkt, wo wir bei unserer Kundschaft merken, bei kleinen Unternehmen, wirklich so, ich sage mal, 5 bis 30, 40 Personen, dort merken wir, dass oft so eine Verankerung, wie wir es nennen, fehlt. Also, man macht gute Sachen, man kann zum Beispiel unbezahlten Urlaub beziehen. Aber wie ist jetzt das genau? Darf ich das an? Darf man das immer? Wie lange? Es fehlt so ein Regelwerk, das dort ist. Und dort oft Massnahmen im so verschriftlichen oder eben verankern, festlegen. Bei der Grossen auf der anderen Seite ist das oftmals vorhanden. Dort ist es einfach so, dass die gelebte Kultur, dort setzen wir oftmals an. Also das heisst, wir hätten zum Beispiel, ja, man darf Teilzeit arbeiten, aber was heisst das jetzt? Und wenn man ein Unternehmen hat von mehreren tausenden Mitarbeitern, die einen Führungspersonen legen das so aus, andere wiederum anders. Und da einfach ein gemeinsames Verständnis schaffen, auch kommunikativ aufarbeiten. Das sind so typische Aspekte, die vorkommen.
Wenn dann aber alle Stolpersteine aus dem Weg geräumt sind, gibt es von der Fachstelle UND eine Zertifizierung, sagt Geschäftsleiterin Brigitte Lauber.
Das Prädikat UND, das wir vergeben, ist das Qualitätslabel. Das ist, wenn ein Unternehmen mit uns einen Prozess durchläuft, und es ist wirklich ein Prozess, da stoßen wir Veränderungen an. Wenn das Unternehmen den definierten Prozess mit uns durchläuft und ein gewisses Niveau erreicht, dann gibt es das Prädikat. Das ist so, dass wir da analysieren. Da schauen wir wirklich genau an, stellen teilweise eklige Fragen. So ein bisschen wirklich ins Detail. Wir gehen die Mitarbeitenden abholen. Wir sensibilisieren die Leute, Führungspersonen. Wir tun da gemeinsam Massnahmen definieren. Und wenn über alles hinweg das Unternehmen ein gewisses Niveau erreicht, gibt es das Prädikat. Es ist dabei wichtig zu sagen, dass wir die Beratung nicht einfach so machen. So ein bisschen, ja, Handgelenk mal Pi. Sondern wir haben ein Modell mit der Hochschule Luzern zusammen entwickelt. Und das ist ein ganzheitlicher, praxisorientierter Ansatz. Und so können wir zu Unternehmen gehen und das so fundiert analysieren und bewerten. Das Prädikat hat Gültigkeit so von 3 Jahren. Während diesen 3 Jahren bleiben wir dran. Weil es ist wichtig, Vereinbarkeit ist nicht einfach, jetzt machen wir etwas und dann ist es gut und die nächsten 10 Jahre müssen wir nichts mehr machen. Nein, im Gegenteil, das verändert sich natürlich, wie sich auch die Leute verändern. Da bleiben wir dran. Nach 3 Jahren gibt es eine Rezertifizierung. Schauen wir nochmal genauer an.
Frau Knabenhans, wenn Sie sich jetzt bei einem Unternehmen bewerben und Sie sehen dort, ja, die haben das Zertifikat und oder Sie haben gar kein Zertifikat in die Richtung, wie wichtig wäre das für Sie? Wäre das ausschlaggebend, dass Sie sagen, doch, in das Unternehmen möchte ich selbst vielleicht nicht?
Also mittlerweile ist es schon so, dass sehr, sehr viele Arbeitnehmende genau so etwas, auf so etwas sehr starken Wert legen. Ein White Paper von Tada, das ist ein Coworking Space mit Kinderbetreuung, die haben ein White Paper rausgegeben vor ein paar Jahren, wo es genau darum geht. Und jetzt sind 92% der Leute haben gesagt, sie suchen sich eine Arbeitsstelle aus nach möglicher Vereinbarkeit. Und gerade so ein Zertifikat ist einfach ein wirklicher Faktor. Vor allem, wenn, wie es gesagt worden ist, wenn man eben nicht nur das Zertifikat vergibt, sondern dann auch hartnäckig dranbleibt. Weil das erleben viele Arbeitnehmerinnen natürlich auch, dass irgendwie gross in den Stelleninserat oder im Bewerbungsgespräch tolle Sachen erzählt werden. Und viele, gerade jetzt Mütter, erleben, dass die Mütterschublade, wie wir sie nennen, dass sofort, eigentlich, wenn das Kind dann da ist, dass all das wie so ein bisschen nicht mehr gilt. Und das ist sehr, sehr wichtig, wenn man das merkt, dass ein Unternehmen legt Wert darauf.
Es eben nicht nur an der Oberfläche ein Label draufklopfen, sondern wirklich dann auch in der Tiefe vom Unternehmen das auch effektiv umsetzen.
Und was Sie auch noch gesagt haben, dass es eben vorgelebt wird. Das ist wirklich essentiell, weil sonst es nützt nichts, wenn irgendwie so Beispiele rumgeistert, wo man allenfalls könnte wissen, sondern von kleinen Sachen wie, wo kann ich eigentlich Milch abpumpen in diesem Unternehmen. Das sind wirklich kleine Sachen, die aber für Mütter essentiell sind, um irgendwie sich wohlfühlen an dem Arbeitsplatz, bis zu grösseren Sachen wie Jobsharing oder Topsharing, dass das gelebt wird im Unternehmen.
Zum Jobsharing kommen wir dann nachher auch noch schnell. Bleiben wir aber noch beim Thema Teilzeit schaffen. Haben wir jetzt noch nicht so fest angesprochen, aber es ist sicher ein Thema, das bei der Vereinbarkeit ganz wichtig ist. Und wie sich dort Menschen in der Schweiz organisieren, haben wir ebenfalls in unserer kleinen Umfrage zu ARA wissen.
Meine Frau arbeitet Teilzeit, ich Vollzeit wegen dem Verdienst.
Wir arbeiten beide plus minus 100%. Ich bin aber sicher mehr daheim als er, also übernehme ich gewisse Teile mehr, weil ich mehr präsent bin, wie jetzt Hausaufgaben anschauen zum Beispiel, was Hausarbeit angeht, es ist eigentlich relativ gut aufgeteilt. Er ist jemand, der sehr gerne im Hausgarten etwas macht, Posten teilen wir uns, je nachdem, wer gerade Zeit hat.
Momentan ist es so, dass er nicht kann retour gehen von seinem Job her. Und ich mache ab November wieder eine Ausbildung und irgendwie muss das Geld für die Ausbildung reinkommen. Das ist der eine Grund, warum ich wieder 40 arbeite. Und der andere Grund ist einfach, dass ich gerne arbeite.
Wir haben beide, wo ich auf die Welt kam, entschieden, dass wir einen Betreuungstag haben. Und ich habe in einem Jobwechsel die Option gehabt, auf ein 60%-Pensum zu reduzieren. Und so sind wir jetzt dort eigentlich mehr zufällig dort gelandet, wo wir jetzt sind. Ja.
Teilzeitarbeit hat in den letzten 30 Jahren in der Schweiz stark zugenommen. Anfang 90er sind es gut noch ein Viertel der Arbeitnehmenden gewesen, die Teilzeit geschafft haben. Heute ist es mehr als ein Drittel. Meistens aber immer noch die Frauen. Also nur knapp 20% von allen erwerbstätigen Männern arbeiten Teilzeit. Bei den Frauen sind es fast 60%. Was müsste denn passieren aus Ihrer Sicht, dass sich das Verhältnis ein bisschen verändert? Wir haben ganz am Anfang mal die Aushandlung in der Familie angesprochen. Das allein kann ja aber noch nicht die Lösung sein.
Ja, genau. Das Schockierende, um die Zahlen noch zu komplettieren, finde ich, dass immer noch bis heute Männer, bevor sie Kinder haben, ein bisschen mehr Teilzeit arbeiten, als nach sie Kinder haben. Also Väter arbeiten ein bisschen weniger, also höchstprozentiger als Nicht-Väter. Bei den Frauen verhält sich es umgekehrt. Das ist eine von den schockierendsten Statistiken, die ich finde. Grund dafür, ich würde nicht Väter unterstellen, dass sie nicht bei ihren Kindern sein wollen. Viele Männer, sowohl in meiner Forschung, wo ich mit ihnen geredet habe, wie auch im privaten Umfeld, würde ich behaupten, wenn präsent sein, wenn da sein, wenn Väter sein. Ich glaube schon, oft ist es die Aushandlung in der Familie. Also genau, es kann dann doch sein, dass man sich so und so entscheidet. Und wie wir es gehört haben, ist dort leider Lohnungleichheit ganz konkret immer noch ein Hindernis. Natürlich auch Branchen, also nicht nur die Lohnungleichheit in einem Unternehmen, dass Frauen immer noch weniger verdienen als Männer in den Unternehmen, aber auch zwischen den Jobs. Wir haben leider immer noch sogenannte Frauen- und Männerjobs über alles hinweg gesehen. Und es ist leider so, dass eben Jobs, wo vermehrt Frauen arbeiten, immer noch tiefer entlohnt sind, dass sogar Branchen, wo Frauen mehr reingehen, das Lohnniveau sinkt und umgekehrt. Also wir haben leider immer noch sehr gegenderten Arbeitsmarkt, was das anbelangt. Das sind sicher Hindernisfaktoren. Plus eben die Familienpolitik. Also es ist ganz kurz her, dass wir überhaupt so noch etwas wie einen Vaterschaftsurlaub haben. Vorher hat man ja weniger können frei nehmen, wenn ein Kind geboren ist, als, man, als wenn man einen Todesfall in der Familie hatte oder umgezogen ist. Das ist ja jetzt eine sehr junge Errungenschaft. Von dem her, die ganze politische Struktur, eben wie wir es gehört haben, mit der Kinderbetreuung etc., ist sicher nicht sehr freundlich. Und da würde ich sicher auch die Unternehmen mit Verantwortung nehmen. Ich glaube, in ganz vielen Unternehmen herrschen immer noch die Bilder vor, ja, Männer arbeiten Vollzeit. Und in den Unternehmen, und das weiss man auch, wird eher in einer Frau Teilzeit angeboten. Also es ist sogar so, dass die Frauen auch da haben wir eine Studie gemacht, dass Frauen tendenziell unterbeschäftigt sind. Also viele Frauen würden eigentlich gerne mehr arbeiten, als sie es schaffen. Bei den Männern ist es leicht umgekehrt, aber die sind meistens eher ihrem sogenannten Wunschpensum. Also von den Unternehmen her wird eben die Frauen als Mütter oder auch sonst generell als Mutterschaftsstrafe einfach tendenziell das auch ihr zugeschrieben. Also ich glaube, da läuft an ganz vielen Stellen, müssen wir hinschauen und Schräubchen drehen.
Teilzeitschaffe ist ja häufig so ein Lösungsansatz, wie Familien können, durchkommen, wie sie Kinder betreuen können, wie jetzt auch die Teilzeit auch immer verteilt ist. Wie man es vorhin gehört, viel machen lieber nicht Teilzeit, weil sie häufig auch Angst haben vor einem Karriereknick, wo aber die Frauen natürlich genauso erfahren, wenn sie Teilzeit arbeiten. Darum ist so das Jobmodell vom Jobsharing wird immer populärer, also dass man eine Führungsposition hat, aber die sich eben mit einer anderen Person kann teilen. Also man hat dann quasi, wenn man Karriereleiter so möchte anschauen, geht es weiter aufwärts, aber halt ein bisschen in einem geringeren Pensum. Ist das eine Lösung, das Jobsharing, dass man sagt, ja, Mann, Frau oder zwei Frauen oder zwei Männer teilen sich vielleicht eine wichtige Position?
Ja, ich möchte noch schnell ergänzen zu dem Karriereknick. Was eigentlich schon einfach bemerkenswert ist, dass der Karriereknick, dass sich der bei einer Frau fast nicht mehr erholt. Mhm. Also je nachdem, natürlich gibt es Ausnahmefälle, aber das ist schon frappant, wie sich das wirklich auswirkt. Ein Kind bekommen bei Karriereknick bei der Frau, also die Kurve nachher sehr langsam ansteigt, wenn überhaupt, und wenn sehr viele Faktoren rundherum stimmen und bei den Männern weniger. Teilzeitarbeit oder Jobsharing oder Topsharing, was ich sehr interessant finde, wirklich auf höchster Stufe.
Topsharing nennen Sie das?
Das ist Topsharing, ja, wirklich Jobsharing auf höchster Stufe, weil es eben gerade, wie man sagt, gerade in Kaderpositionen hat es zu wenig Frauen und ein Topsharing kann hilfreich sein. Ich kenne mittlerweile auch Beispiele von Topsharing von zwei Männern oder von Mann und Frau. Also ich finde das ein wahnsinnig gutes Beispiel, um zu zeigen, man kann auch Führungsaufgaben aufteilen. Mhm. Jobsharing ist auch sicher zukunftsweisend, nur finde ich die Diskussion einfach schwierig, weil es sich wieder auf gewisse Berufsbranchen beschränkt. Und in gewissen, gerade jetzt im Tieflohn-Segment, ist das manchmal dann schwieriger. Mhm. Und gerade dort wäre es eigentlich so hilfreich, wenn die Leute auch vielleicht flexibel könnten auf ein bisschen mehr Pensum nehmen oder ein bisschen weniger. Und dort ist Jobsharing oft noch nicht so ein Thema.
Bitte, ja, Frau Lanfragoni.
Genau, ich habe mich selber auf meine letzte Position als Professorin an der Berner Fachhochschule im Jobsharing beworben, mit einer Kollegin zusammen. Also zwei Frauen, beide nicht, weil man nebenan Kinder haben, also auch, aber vor allem, weil wir nebenan noch andere Engagement hatten an anderen Hochschulen. Ich bin Fan von dem her persönlich, aber auch als Modell. Ich finde, es ist ein Modell, wo wieder mal eben alle können profitieren, weil man auch doppelte Kompetenz reinholen kann, doppelte zwei Perspektiven. Ein Studio in der Corona-Pandemie hat zum Beispiel gezeigt, dass sogenannte Jobsharerinnen in der Führungs- also, oder Topsharerinnen eben besser durch Krisen gekommen sind, weil sie viel besser schon gewusst haben, wie kann man miteinander aushandeln, Entscheidungen fällen. Sie sind wie schneller durch Krisen gekommen, das finde ich ein cooles Paper. Genau, und ich will noch schnell ein bisschen, vielleicht den Fokus ganz schnell wegnehmen von dem nur Kinderthema, weil ich habe gerade spannende, als Diversity-Forscherin mache ich auch viel Forschung zu anderen Ungleichheitskategorien, zum Beispiel Alter, und ich habe gerade in einem Unternehmen so Fokusgruppengespräche geführt mit Menschen am Ende von der Karriere, also mit einem gewissen Alter, und dort ist mir ein Mann in einem Pharmakonzern in seiner Führungsposition ganz fest im Ohr geblieben, der gesagt hat, er wünscht sich jetzt am Ende, dass er ein bisschen zurückgehen kann in der Karriere und dass er ein bisschen reduzieren kann im Pensum. Und er will jetzt eigentlich ein Jobsharing machen mit jemandem, den er nachziehen kann. Eine jüngere Person, die mit ihm zusammen den Job sharen kann. Und ich habe gefunden, das macht so viel Sinn und überhaupt nicht nur für Frauen oder Mütter oder irgendwie so, sondern eben das Beispiel Menschen. Wir haben so, unser Leben ist so vielfältig und es gibt so viele Momente, wo man 100% arbeiten oder eben nicht, aus verschiedenen Gründen. Und ich glaube, das wird noch viel flexibler jetzt in unserer aktuellen Zeit, nicht nur Generation X hat die Bedürfnisse, sondern wir alle in unserer aktuell vielleicht auch schnell lebende Welt. Wir wollen noch eine Weiterbildung machen. Wir wollen sich vielleicht ein bisschen um Grosskind kümmern in einem gewissen Alter. Und ich finde, wie die Modelle von Teilzeit und Jobsharing würde ich auch gerne vom Denken her wegnehmen, von dem Frauen-Mütter-Thema, sondern auch als Erfolgsmodell für die Unternehmen. Weil jetzt zum Beispiel eine jüngere und eine ältere Person, die eine kann, den Wissenstransfer machen, ist einfach nur ein Profit für das Unternehmen. Gleichzeitig wie eben auch zwei Menschen mit höherer Kompetenz zusammennehmen.
Ja, was ist eben die Menschen möchten, was die Wünsche sind beim Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie, das haben wir ebenfalls auf der Straße von Aarau wissen wollen.
dass es irgendwie auch fair wird für Männchen und Weibchen, dass alle gleiche Chancen und Möglichkeiten haben. Das ist ganz klar. Und ich hoffe, dass das in Zukunft sich weiter in die Richtung bewegt, wo es jetzt aber auch schon unterwegs ist, habe ich das Gefühl.
Natürlich ganz klar, Kita-Plätze oder Kinderbetreuung ist ein Riesenthema. Ich habe Mitarbeiterinnen selbst, wo das ein grosses Problem ist, wo Kinderbetreuung ist extrem teuer in der Schweiz. Und das ist etwas, wo ganz schlecht ist bei uns, oder? Wo man muss sagen, man kann sich die Kinderbetreuung leisten ab einem gewissen Lohnniveau, wo man dann aber einfach für Kinderbetreuung schafft, teilweise, oder? Unter einem gewissen Lohnniveau, und das sind ganz normale Jobs, das ist jetzt nicht einmal im Niedriglohnsektor, kann man sich teilweise gar nicht leisten. Das heißt, man muss mit mehr Kind eigentlich schon die Heim bleiben. Es geht dann gar nicht anders.
Ich finde, ein Teil ist sicher mit den Subventionierungen von der Kita, dort mehr Möglichkeiten geben, seitens von der Gemeinde, vom Bund, Prämienverbilligungen, leichter sprechen, ja, dass das möglich ist und wir leichter umgehen mit unseren Hürden, die wir haben und miteinander darüber reden.
Ich glaube, was ich mir wünschte, ist Flexibilität von allen Beteiligten vielleicht, so, von Geschäften, von Studiums, dass man weniger so eine Sache ist, wenn man sich noch einmal weiterbilden will mit einem Kind, als dass es jetzt ist. Vor allem in meiner Branche, denke ich, ist das etwas, was sehr wichtig wäre und eigentlich auch nicht so schwierig wäre.
Wenn es einen Haufen Wünsche gehört von den Leuten, ich würde sagen, die Wunschliste ist noch nicht abgeschlossen. Frau Lanfangoni, was würden Sie noch auf die Wunschliste schreiben? Oder? Auf die Notwendigkeitenliste, vielleicht müssen Sie es eher so nennen.
Ja, genau.
Es sollen nur Wünsche bleiben.
Gross, aber ich würde sagen, wir haben jetzt heute viel geredet über die Familien und über die Köpfe, vielleicht ein weniger über die Unternehmen. Also ich würde sicher noch mal die Verantwortung an die Unternehmen zurückgeben, weil ich glaube, sie profitieren jetzt in Zeiten vom Fachkräftemangel, von New Work, profitieren von Flexibilität, wie es die letzte junge Frau gesagt hat, Flexibilität aber auch von den Arbeitgebenden. Ich glaube, sie profitieren, wenn sie können, auf individuelle Bedürfnisse, ob es Frauen oder Männer oder non-binäre Personen sind, wenn sie diesen Menschen zulassen und auf ihre Bedürfnisse eingehen, sind das motiviertere Arbeitnehmende, die sie können erhalten für die Zukunft. Ich glaube, da müssen die Unternehmen auch einen Schritt machen. Aber letztlich möchte ich sicher auch noch mal Politik erwähnen. Wir haben kurz am Anfang gestartet, bei der Schweiz, denke ich, zum wirklich Fürsten gehen. Und ich glaube nicht, man muss Generationen warten. Oder das zeigt uns internationale Umfeld, dass andere Länder deutlich schneller unterwegs sind, deutlich mehr Gelder sprechen. Und dann ist ganz sicher mehr möglich. Und da würde ich sicher noch mal auf die Kinderbetreuung als ein zentraler Faktor hinschauen. Ich habe noch eine Zahl für gesucht und gesehen, dass eben die Schweiz ja zwar investiert hat in den letzten 20 Jahren in Subventionen von der Kinderbetreuung und die haben rund eine halbe Milliarde ausgegeben. Das Budget für die Armee ist aber in einem Jahr bei etwa 6 Milliarden Franken. Und ich finde, das sind doch immer politische Entscheide, ob wir unser Geld auf die Strasse legen im Sinne von dem Asphalt in die Armee oder eben in die Kinder und unsere zukünftigen Generationen.
Frau Knabenhans,
meine Wunschliste ist riesig, ja.
Wählen Sie etwas aus, was den Schuh am meisten drückt?
Ja, ich glaube, also das Politische, das ist, liegt mir schon auch sehr am Herzen, eben, dass dort etwas für sich geht. Und mega wichtig finde ich, dass in all dieser Diskussion, dass wir wie die nicht vergessen, die eigentlich am wenigsten können laut sein können, die aber am meisten kämpfen. Das sind Alleinerziehende, Menschen, Eltern von Kindern mit Behinderungen. Weil ich bin privilegiert. Ich kann manchmal sogar auf 4 Herdplatten kochen. Mhm. Aber es gibt ganz viele, die mit dem nicht schlagen kommen. Und dort braucht es Politik und Unternehmen. Mhm. Weil die können das nicht allein irgendwie stemmen.
Mhm. Danke Ihnen beiden, sind Sie da gewesen für Ihre Expertise und für das spannende Gespräch. Merci vielmals.
Danke vielmals.
Merci.
Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns immer eben über ein Abo in eurer Audio-App, dass ihr keine Folge mehr verpasst. Zum Beispiel das nächste Mal, wo wir der Frage nachgehen, wie verbreitet Mikroplastik in der Schweiz ist. Wie belastet sind unsere Böden und Gewässer und wie schädlich ist der Mikroplastik für uns Menschen? Mehr dazu dann das nächste Mal im Durchblick. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid.
Das ist der Durchblick. Wir liefern Antworten aus der Wissenschaft auf die Fragen, die euch bewegen. Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.